Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Eine sportlich relativ spannende Woche, eine recht deprimierende Woche sportlich, wenn wir ehrlich sind, gerade was den Abstiegskampf angeht, war das schon relativ schwierig in der Top 14, aber eben mit der Neuigkeit, dass wir es live im TV, live und legal im TV in Deutschland gucken konnten, oder zumindest im Stream. An der Stelle würde ich normalerweise einen Oscar übergeben. Der ist heute leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mit von der Rugby-Partie. Entsprechend müsst ihr heute mit mir Vorliebe nehmen, aber ich verspreche, wir driften heute nicht ganz ab in die Untiefen des französischen Club-Rugbys. Also ein kleiner Blick auf die National League, auf die vierte Liga, aber nicht viel weiter drunter, versprochen. Ausnahmsweise. Weil es sich schon lohnen würde, an der einen oder anderen Stelle. Gerade was zum Beispiel Limoges angeht. Aber versprochen, das lassen wir für heute sein. Newstechnisch war es tatsächlich relativ dünn. Ist ja auch mal manchmal eine ganz positive Sache im französischen Rugby, wenn nicht allzu viel passiert. Die, naja, große Nachricht, wenn man es denn so nennen kann, diese Woche, dass Florian Grill, der Präsident des französischen Rugbyverbands und damit auch Verantwortlicher für alle Ligen bis einschließlich der dritten, sich für die Abschaffung des Relegationsspiels zwischen der dritten und zweiten Liga ausgesprochen hat und sich dafür eingesetzt hat im Aufsichtsrat der Ligue Nationale de Rugby, also dem Ligaverband, der ja die erste und zweite Liga organisiert und veranstaltet. In der, oder beziehungsweise das Relegationsspiel zwischen der vierten und dritten Liga hat er bereits abgeschafft. Er bevorzugt das alte System, dass die beiden Halbfinalisten der dritten Liga direkt in die zweite aufsteigen. Ich kann es persönlich nachvollziehen. Wir sehen beim Relegationsspiel zwischen der Pro D2 und der Top 14, dass es für die aktuellen Zweitligisten oft schwierig ist, zu konkurrieren. Wir haben seit Einführung dieses Relegationsspiels haben wir, glaube ich, zweimal gesehen, dass sich der Zweitligist durchgesetzt hat und seitdem immer der Erstligist, oft knapp, oder oft ist vielleicht das falsche Wort, gelegentlich knapp, die letzten zwei Jahre war es recht knapp, die Jahre davor war es alles andere als knapp, muss man auch in aller Fairness sagen, dass da teilweise recht eindeutige Siege dazwischen waren. Und in den zwei Ausgaben des Relegationsspiels zwischen der dritten und der zweiten Liga haben wir ja ein ähnliches Bild, ein sehr, sehr knappes Duell zwischen Abon und Montauban, die ja mittlerweile Erstligisten sind und wahrscheinlich das nächste Relegationsspiel vor sich haben. Und der sehr eindeutige Sieg von Aurillac in der letzten Saison Chambéry, was natürlich in doppelter Hinsicht schwierig war, zum einen natürlich vom Ergebnis, das natürlich einfach sehr, sehr hoch war, aber die andere Sache ist natürlich auch, dass Aurillac eine sehr maue Saison gespielt haben, keine Erfahrung mit Playoff-Spielen und einfach generell kein gutes Auswärtsteam sind und waren, beziehungsweise waren und sind und ja schon seit Ewigkeiten kein gutes Auswärtsteam sind. Und dass sie dann in Chambéry vor ausverkauftem Haus so hoch gewinnen, das ist natürlich schon kein gutes Zeichen gewesen. Es gibt aber auch natürlich Fürsprecher, die Ligue Nationale de Rugby selbst würde ihren Job nicht machen als Fürsprecherin der ersten beiden Ligen, wenn sie sich oder wenn sie den Relegationsplatz freiwillig wieder in einen direkten Abstiegsplatz umwandeln würde. Und Canal Plus freut sich natürlich über ein weiteres Spiel, das sie vermarkten können. Mehr Spiele, mehr Geld, more games, more money. Wenn ich das mal so formulieren darf. Es ist natürlich ganz, ganz simpel. Persönlich bin ich nicht der Meinung, dass das Relegationsspiel eine gute Idee ist, weil es natürlich den, selbst wenn der Drittligist dieses Spiel gewinnt oder sagen wir mal generell der niederklassige Verein dieses Spiel gewinnt, die Vorbereitungszeit, die dann noch bleibt, um eine kompetitive Saison der höheren Liga zu spielen, ist ohnehin schon zu gering. Und diese Woche, die du dann noch mal weniger hast, oder vielleicht sogar zwei Wochen, je nachdem, die fehlen halt einfach. Und es ist eigentlich fast unmöglich, in diesem Zeitraum zwischen dem Relegationsspiel und Saisonbeginn einen Kader zusammenzustellen, der wirklich mithalten kann. Ich schätze, der beste Weg ist ohnehin, das haben wir bei Perpignan gesehen, das haben wir in Vannes bis zu einem gewissen Grad gesehen, ist es ohnehin mit einem in der zweiten Liga oder in der niederklassigen Liga einen Kader zusammenzustellen, der der nächsthöheren Klasse bestehen kann. In Perpignan hat es gut funktioniert, in Vannes hat es in Teilen funktioniert. Wir sehen allerdings auch, dass es schwierig und teuer ist, wenn es eben nicht funktioniert. Möchte da jetzt keine Namen nennen, aber sie spielen in Schwarz und Weiß und sind mal Europameister gewesen. Und das ist natürlich dann finanziell schon eine mittelschwere Katastrophe. Ich meine, Albi ist ja auch so ein Verein in der dritten Liga, für die das eine gewisse Routine hat, sich finanziell zu übernehmen, alles auf einen Aufstieg zu setzen und dann aufgrund von Insolvenz um Spenden betteln zu müssen. Das kennt man da ja mittlerweile ganz gut. Ich meine, der Umweg, den sie jetzt gemacht haben, ist natürlich, es funktioniert für beide Seiten. Man ist jetzt ja mehr oder weniger Farmteam von Castres, dem historischen Rivalen. Also das, was zwischen Monomasson und Dax nicht passiert ist und nicht funktioniert hat, darauf hat sich Albi eingelassen, wobei natürlich es ein Unterschied ist, ob du mit Monomasson einen Zweitligisten und einen Drittligisten in Dax hast, oder hattest damals zu dem Zeitpunkt, oder eben einen Erstligisten und einen Drittligisten. Für Castres der große Vorteil, aktuell ist es ja so, und hat das seine Vor- und Nachteile, aber du darfst als Erstligist nur 3 Spieler an denselben Zweitligisten verleihen. Das umgeht Castres natürlich, indem sie ihre Spieler an einen Drittligisten verleihen. Ist natürlich, ich meine, Toulouse hat ja sowieso alle seine Zweitliga-Leihgaben für das Spiel gegen Montauban zurückgeholt. Hat eben alle seine Vor- und Nachteile. Ne? Muss man halt sehen, wie es ist. Ob das Leihgeschäft nur gut oder schlecht für Liga ist, ist ja vielleicht auch so eine Geschichte, die man sich mal näher anschauen müsste. Es ist natürlich, ich meine, für Toulouse ist es natürlich klasse, zu sagen, okay, sie haben jetzt so ein Spiel, diese Doublon, die sie sonst in Zweitbesetzung hätten spielen müssen, wobei auch die Zweitbesetzung von Toulouse natürlich nicht so schlecht ist, wenn ich das so mal formulieren darf. Aber dass du matchfitte Spieler hast, ob es jetzt nun Valentin Delpy ist oder ein Malachi Hawks, macht einen Unterschied. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Aber gut, wie gesagt, die Ligue Nationale de Rugby würde ihren Job nicht tun, wenn sie sich nicht dafür einsetzen würde, dass dieses Relegationsspiel bestehen bleibt. Ich denke trotzdem, oder ich bin generell kein Fan von den Relegationsspielen. Ich bin kein Fan vom Relegationsspiel zwischen der ersten und zweiten Liga. Ich bin kein Fan vom Relegationsspiel von den Spielen dahinter. Ich denke, in aller Ehrlichkeit, auch wenn es für die Liga spannend macht, die zweite Liga spannend macht, denke ich nach wie vor, dass der Erstplatzierte direkt aufsteigen müsste. Weil es den Verein mehr Zeit gibt. Wir haben in Lyon gesehen oder mit Lyon gesehen, dass es nicht unbedingt eine Garantie dafür ist, dass es gut funktioniert. Aber du musst den Zweitligisten in der heutigen Zeit einfach die Chance geben. Aber wenn wir uns die zweite Liga angucken, es ist halt die Kluft zwischen der Top 14 und der Pro D2, die finanzielle Kluft, ist natürlich einfach nicht klein. Und selbst ein Verein wie Grenoble, selbst ein Verein wie Brive. Ich meine, Brive ist vielleicht nochmal eine Ausnahmesituation, weil Brive ist ja trotz allem, wir reden über Brive als reichen Verein und das stimmt bis in einem gewissen Grad sicherlich für Pro Ligue-Verhältnisse. Aber es ist halt kein großer Ort. Ja, sie haben einen durchaus finanzkräftigen Investor, der aber auch nur 15% der Anteile hält, vielleicht sogar 20% mittlerweile, aber ursprünglich mal nur 15. Wie sollen diese Vereine, die man hier in der Pro Ligue hat, ist, glaube ich, keiner dabei, der von jetzt auf gleich ein Budget aufstellen kann, das mit den Top-14-Vereinen wirklich konkurrieren kann. Ich meine, wir haben es in Montauban gesehen. Montauban ist sicherlich keiner der größeren Zweitligisten gewesen. Aber die selbst mit ihren Aufstockungen immer noch 6, 7 Millionen Euro weniger Budget hatten als Vannes, die ja auch schon mehr hatten als Oyonnax, aber immer noch 3, 4 Millionen weniger als der nächste Erstligist. Du hast Salary Cap und das füllen sicherlich alle Vereine aus. Aber es ist ja das Drumherum, was irgendwie den großen Unterschied macht. Das sind die Esports, die den großen Unterschied machen. Und dafür brauchst du eben halt das Budget. Und das können die meisten Vereine eben halt einfach nicht aufstellen. Das können die meisten Vereine langfristig in der zweiten Liga nicht aufstellen. Und das ist dann, wie es ist. Ich glaube nicht, dass es Riesensprünge geben würde. Aber ich kann mir eben schon vorstellen, dass ein Verein wie Vannes in der aktuellen Situation, ich meine, sie haben keinen gigantischen Vorsprung, aber ich glaube, sie können sich schon realistische Hoffnung machen, Tabellenerst am Ende der regulären Saisonphase zu sein, dass sie auch mit einem Auge schon auf die erste Liga schauen können. Und das, die andere Sache ist natürlich auch, dass wenn Vereine nicht die Sicherheit haben, aufzusteigen, es sie natürlich Gott sei Dank vorsichtiger sein lässt, Investitionen zu tätigen, Risiken einzugehen. Im Idealfall zumindest. Das ist natürlich sehr vereinsabhängig. Sagen wir es zumindest mal so rum. Ich meine, es hilft natürlich immer, wenn du als Verein ein Konzept hast. Ein Verein wie Béziers, ob der jetzt nur mehr Geld drinsteckt oder nicht. Es hilft natürlich nicht, wenn du wenn der Präsident und dein Geschäftsführer weder anwesend sind, noch ein klares Konzept haben. Sei es drum. Ja, Ligue Nationale de Rugby und Canal Plus setzen sich natürlich dafür ein, dass das Relegationsspiel erhalten bleibt. Die Krux seiner Sache ist am Ende, dass der französische Rugbyverband und damit Florian Grill den Kalender, den Spielplan absegnen müssen. Und am Ende ist halt immer so die Sache, es ist wie mit Biarritz und zwischen der Profisparte und der Association, also dem Stammverein, wo bis zum allerletzten Sekunde die für sich die Frage stellt, wird der Stammverein die Lizenzen, weil der Stammverein hält ja die Lizenzen und die Spielberechtigung, werden sie die Lizenzen für das Erstligateam, für die Profisparte freigeben oder nicht? Können sie überhaupt antreten? Und dann ist es so ganz antiklimaktisch bis auf die letzte Sekunde. Ja, Drama, Drama. Und dann, naja, doch, wie immer. Natürlich. Florian Grill sitzt am Ende am kürzeren Hebel. Auch wenn er nominell derjenige ist, der es freigeben muss, oder der Verband diejenigen sind, die es freigeben müssen. Aber so realistisch ist auch eher, dass der französische Rugbyverband relativ wenig ist ohne die Top 14. Von daher, er sitzt nicht am längeren Hebel. Aber gut, kommen wir zum Sportlichen. Machen wir vielleicht mal den kleinen Schritt. So, die Viertelstunde ist vorbei. Reden wir mal über Rugby. Es ist ja nicht so, als wäre nichts passiert. Bordeaux gegen Pau, das Freitagabendspiel. Denn, wie gesagt, Pro Ligue hat nicht gespielt. Samstagabend, 21 Uhr, war dem französischen Nationalteam vorbehalten. Entsprechend auf den Freitagabend die Top 14 mit dem Topspiel zwischen dem Europameister und dem Team, das das erste Mal seit, was, 15 Jahren, naja, 10 Jahren mindestens wieder im Champions Cup spielt. Und man kann nicht sagen, dass die Teams trotz internationalem Fenster nicht in Top-Besetzung angetreten sind. Also wenn man sich das Team anguckt, mit dem Bordeaux angetreten ist, Jefferson Poirot, Gaëtan Barlow, der sicherlich der beste Hakler der ersten Liga letzte Saison war, Sadie auf der 3, Boris Palu, Siri Caso, der ja auch es verdient hätte, Nationalspieler zu sein, ja zumindest auch im Sommer getourt ist, Pierre Beauchaton, der zumindest im erweiterten Kader stand nach den Verletzungen, Cameron Wauquiez, Marco Gazzotti, Valentin Hutto, Mathieu Jalibert, Jean Musk, Juan Jansen van Rensburg, Pablo Berti, Arthur Retière, Romain Burros, auf der Bank dann unter anderem noch ein Jonny Gray, ne, die man halt mal so hat. Es war schon ein gutes Team, also man kann jetzt nicht behaupten, dass Bordeaux rotiert hätte. Und dann verlieren sie am Ende gar nicht mal so unverdient. Mit 33 zu 34 gegen Pau, die alles in allem hungriger, wacher waren, disziplinierter waren, muss man auch in Fairness sagen, echt ein gutes Spiel gemacht haben. Mathieu Jalibert mit vielleicht dem schwächsten Spiel der letzten 5 Jahre. Sagt man ja auch nicht so häufig, also ich meine, ihm wird ja immer viel unterstellt, aber es ist ja wirklich selten, dass er ein Spieler hat von ihm, oder dass er mal ein schlechtes Spieler hat, ist sicherlich eine Sache, aber dass er so, ja, lustlos fast. Das ist nicht das richtige Wort, aber halt einfach müde wirkte, angeschlagen. Sieht man auch nicht so häufig. Ne, nur mal kurz. Ich habe es ja gerade angesprochen. Frage, wie wichtig die Espoirs sind. Also die Spieler, die nicht offiziell Profis sind, sondern ja, offiziell U21 sind, damit nicht in Salary Cap fallen. Jean Musquez, das ist ja ein Baske, mit 400 Minuten die Saison schon, 7 Spiele von was, 13, jedes zweite Spiel gemacht. Gerüchte halber ist so, also das ist wieder so ein Gerücht, wo ich sage, okay, ich vertraue der Person, die es mir erzählt hat, aber ich kann es auch in dem Fall nicht nachprüfen, aber es erscheint mir unwahrscheinlich für einen Nationalspieler, aber die Person, die es mir oder mit der ich gesprochen habe, meinte zu mir, dass selbst ein Louis Barbier aktuell noch auf dem Espoir-Kontrakt, Kontrakt, Vertrag ist. Fällt mir ein bisschen schwer zu glauben, aber es ist auch nicht unmöglich. Für die Vereine hat das zwei Gründe. Zum einen sind sie günstiger und fallen nicht so ein Salary Cap. Die andere Sache ist, dass wenn diese Spieler aber eben auch noch neben dem Feld mit Studium, Schule, wie auch immer, welche Altersklasse es dann auch immer ist, erfolgreich sind, kriegen die Vereine ja davon Gel dafür Geld. Und da kann ich mir auch eben vorstellen, dass sie ihm sagen, naja, okay, mach mal einen Werbedeal mehr und aber gut, ich kann es nicht nachprüfen in dem Fall. Also die einzige Art und Weise, wie ich es nachprüfen könnte, wäre, ins Büro des Agenten einzubrechen oder seines Agenten einzubrechen und den Vertrag zu stehlen. Ich stehe nicht in Verbindung mit dem Agenten von Louis Barbier, aber mit Spielern. Und dann schon mal so die Sache. Ja, theoretisch müsste es die Person wissen, aber es erscheint mir so unwahrscheinlich. Es erscheint mir halt einfach wirklich unwahrscheinlich. Aber es ist nicht unmöglich. So werden Fake News gestartet. Und ich habe dazu beigetragen. Gern geschehen. Nein. Immer alles hinterfragen, aber es ist natürlich, ich habe meinen Kopf darüber zerbrochen. Oder ich zerbreche meinen Kopf immer noch, falls was ich mitkriege. Aber es erscheint mir so unwahrscheinlich. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Wie dem auch sei. Ja, bitterer Start in den Spieltag für Bordeaux. Irgendwie ein bitterer Spieltag. Vor vollem Haus, wobei das ja in Bordeaux schon üblich ist, aber auf dem Freitagabend Topspiel und dann verlierst du zu Hause gegen Pau. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, dass Bordeaux rotiert hätte. Sie sind mit einem richtig guten Team angetreten. Und die Wahrheit ist halt einfach, dass es für Bordeaux die Saison noch nicht so wirklich läuft und Pau ein Team ist, das das Momentum auf seiner Seite hat. Lyon konnte ein bisschen eine kleine Kehrtwende einleiten oder eine Trendwende einleiten. 43 zu 24 gegen Clermont relativ eindeutig gewonnen. Und auch Racine konnte mit 47-27 einen eindeutigen Sieg einfahren gegen ihre Mithimmelblau-Weißen aus Bayonne. Aufreger des Spieltags. Aufreger ist das falsche Wort, aber Schock des Spieltags. Sagen wir es mal so rum. 17 zu 19. La Rochelle verliert zu Hause gegen Castres. Und ich meine, das eine Muster, das bestehen bleibt, ist der wahnsinnig schwache Spielauftakt, den La Rochelle die Saison einfach hat. War schon wieder so nach einer halben Stunde, wo sie mit 13 zu 0 oder so hinten lagen, dass sie ein bisschen aufgewacht sind. Aber Castres ist, die Sache ist natürlich gegen ein Team wie Castres, die, ja, wir sprechen jetzt wieder in Rugby-Klischees, aber die so ein dreckiges, nicht, aber nicht dreckig im Sinne von unfair, im Sinne von wie so ein bissiger Hund halt, in jedes Ruck gehen, jedes Tackle, jeder Kontakt einfach, die sich da reinbeißen halt in so ein Spiel. Wenn du die erstmal reingelassen hast, dann die da wieder rauszuholen, ist nicht einfach. Und wenn du 13-0 hinten liegst und dann anfängst, ein bisschen zu spielen, ja, wird halt schwierig. Castres mit einer unglaublich disziplinierten zweiten Hälfte. Ja, auch mit Glück. Ja, dieser eine Versuch, wo der Goal-Line-Dropout von Panastoy gekontert wird. Eine Sache, die ich noch nie gesehen habe, glaube ich. Ja, das ist ein Glück, ne? Oder zumindest sehr glücklich. Vielleicht kein Glück, aber glücklich. Ja, eine Sache, ne? Aber das ist schon, ja, nicht das erste Mal, dass wir das sagen in dieser Saison oder auch in der letzten, wenn wir ehrlich sind, auch in der letzten. Aber es ist schon mau von La Rochelle und so ganz ist es eigentlich nicht nachzuvollziehen, weshalb dieses Team so spielt. Sie haben einige junge Spieler geholt, sie haben einige Spieler geholt, die viel zu beweisen haben. Ja, von denen jetzt auch welche gefehlt haben mit den internationalen Einsätzen, aber trotzdem, das sollte gegen Castres eigentlich nicht passieren. Die zwei Spiele, die so ein bisschen, oder erstmal vorgezogen, Stade Français hat am Sonntagabend 51-24 gegen Toulon gewonnen. Erste Halbzeit ein bisschen, also zu jedem Zeitpunkt war Stade Français das bessere Team. Toulon mit einem halb rotierten Team, hauptsächlich bei den wirklich ja, mauen Witterungsbedingungen ein wenig ja, so oder sehr darunter gelitten, als dass Benjamin Nier ausgewechselt wurde, hat ihnen einfach die, sagen wir, der Kickenwut gefehlt, das gute Paar Füße, um beim Territorium mitzuspielen. Und dann war auch die Gasse von Paris einfach deutlich überlegen. Und dann hast, wenn du keine Plattform hast, so ein, um anzugreifen, dann kann es eben halt auch nichts werden. Aber ja, Jaminet hat gefehlt. Vor allem in der zweiten Hälfte dann, um irgendwo aus der eigenen 22 rauszukommen. Dann eindeutig. Ja, und die beiden. Wobei, ich würde es einmal trennen. Weil Montauban gegen Toulouse Derby, auch im Saperk, im Stadion von Montauban, was ja auch nicht immer ganz feststand, und spielt, dass sie eigentlich ganz gerne woanders spielen wollten. Stand immer Agen im Raum, wegen der deutlich erhöhten Zahl von Logenplätzen, die es in Agen einfach gibt, im Vergleich zu den paar Containern. Und ja, sie haben aufgestockt, aber auch nicht so viel aufgestockt im Sapiak. Sapiak hat erst vor 2-3 Jahren überhaupt seine ersten Logenplätze gekriegt. Natürlich auch, ich meine, das ist ein altes Stadion, aber trotzdem der Logenplatz, weil er halt einfach ein Baucontainer hinter den Torstangen, aber nicht mal hinter den Torstangen, direkt hinter den Torstangen, sondern hinterm Velodrom noch. Zahlt man dafür mehr Geld? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt haben sie natürlich ein bisschen mehr als das. Also die ganze neu gemachte Gegentribüne, beziehungsweise diese temporäre Tribüne, die sie vor die eigentliche Gegentribüne gesetzt haben, da sind ja auch einige Container dabei, die als Logen dienen. Aber da wäre Najan natürlich deutlich mehr bei gewesen. Und da kannst du für ein Spiel gegen Toulouse, das ja immer ausverkauft ist, natürlich deutlich oder sehr, sehr viel Geld verlangen für so ein Derby, für so ein Spiel, was Montauban, wenn sie absteigen, wahrscheinlich die nächsten 15, 20 Jahre wieder nicht haben. Aber gut, 7:49, ein, zwei Versuche, die Toulouse gelegt haben, die waren halt einfach wirklich viel zu einfach. Das hat von Montauban zwischenzeitlich ein bisschen wie Touch-Rugby ausgesehen. Aber dass sie das Spiel nicht gewinnen, damit war eigentlich schon zu rechnen. Das, was enttäuscht und das, was halt richtig enttäuscht, ist Perpignan gegen Montpellier 0:28, also 0:28. Derby, ja klar, nicht im eigenen Stadion, in Béziers, weil Stadion ja gesperrt oder diese Heimspielsperre für dieses eine Spiel hatten. Und ja, der Trainerstab ist erst seit 1,5 Wochen da, der neue, verstehe ich auch. Aber dass ein Team wie Perpignan, die sich über Jahre durch ihren Kampfgeist, für ihr Feuer, ihren Spielwillen ausgezeichnet hat oder ausgezeichnet haben, ein Derby 0:28 verliert, ist schon. Und ich meine, Perpignan, Montpellier, das waren ja die letzten Jahre. Also es ist jetzt nicht mal das so, dass man sagt, ja, ein Derby meinethalben, ja, aber das waren ja Spiele, die letzten Jahre wirklich, wo wirklich Feuer drin war. Ich meine, wir erinnern uns vorletzte Saison, dieses Spiel in Montpellier, wo 6.000 Montpellier-Fans, Perpignan-Fans gegen den 4.000 Montpellier-Fans im eigenen Stadion gegenüberstanden, wo sie ja nicht hinterhergekommen sind mit, okay, also jetzt nur noch physisch vor Ort Karten kaufen und letzte Saison dieses Spiel, wo die Perpignan anreisenden Perpignan-Fans noch von mit irgendwelchen Polizeidrohnen überwacht wurden und ihre Trommeln am Stadioneingang abgenommen bekommen haben, und da war ja wirklich immer Feuer drin. Und dass du jetzt so ein Spiel hast. Und ich meine, das ist ja wirklich die Sache. Nach Montpellier, zu einem Auswärtsspiel, sind sie ja teilweise wirklich mit 6.000, 7.000 Fans hingefahren. Was, ne, manchmal, wenn man diesen deutschen Fußballkontext hat, denkt man sich, naja, 6.000, 7.000 Fans ist ja irgendwie ein bisschen Standard. Aber diese Auswärtsfahrerkultur hast du in Frankreich generell nicht und vor allem im Rugby dann noch weniger als im Fußball. Und im Fußball existiert das halt auch schon nur bedingt in Frankreich. Aber du hast so eine Handvoll Vereine, die Auswärtsfans mitbringen. Perpignan sind da meistens mit am zahlreichsten. Also ich meine, oder sagen wir es mal so rum, Toulouse hat zwar, du wirst in den meisten Stadien eine große Anzahl von Fans in Toulouse-Trikots sehen, aber die wohnen halt meistens aus den einfachen Gründen, dass A, Toulouse eine relativ große Stadt ist und viele Leute von dort auch in andere große Städte ziehen. Die andere Sache ist aber halt auch einfach, Toulouse ist die Unistadt schlechthin. Also von den 800.000 Menschen, die im Großraum, oder über 1 Million Menschen, die mittlerweile in diesem Großraum leben, sind ja fast 300.000 Studierende. Und die kommen nicht alle aus Toulouse. die lernen Rugby in Toulouse kennen. Und dann sind die natürlich Toulouse-Fans. Aber die bleiben ja dann in vielen Fällen natürlich nicht in Toulouse, sondern gehen überall in die anderen Städte. Ob es jetzt nur hauptsächlich Paris ist oder wo auch immer. Und dann hast du natürlich die ganzen Leute in Toulouse-Trikots im Stadion. Ist ja auch logisch. Hatte ich in Nevers unter anderem auch, dass die Person, die sich dort um die Fanwohnung gekümmert hat, auch in Toulouse studiert hat und so zum Rugby gekommen ist. Und sehr begeistert war, dass es dann, als sie zurückgekommen ist in Nevers, eben auch ein erfolgreiches Rugby-Team gab, das sie unterstützen konnte. Aber hast du halt nicht überall. Ja, schon wieder vom Thema abgekommen ein wenig, es tut mir leid. Aber ja, das ist so ein Spiel. Und wie gesagt, 6.000, 7.000 Leute, mit denen sie nach Montpellier gefahren sind und für das nominelle Heimspiel, das nominelle Heimderby gegen Montpellier, sind dann in Béziers nur noch 9.000 Fans oder so. Ist ja schon, ja, ist schon deutlich, aber es ist halt auch ein deutliches Zeichen, dass die Fans die Geduld verlieren. Und die Perpignan-Fans sind schon einiges gewöhnt. Aber diese Stimmung habe ich in Perpignan, weiß ich nicht, ob ich die jemals so in der Form erlebt habe. Es ist so eine Resignation irgendwo. Und das ist bis zu einem gewissen Grad natürlich fair. Sie sind abgeschlagen letzter. Potenziell, also ich meine, wir reden jetzt in kleinen Maßstäben. Nach 10 Spieltagen, Agen hatte nach 10 Spieltagen in ihrer letzten Erstligasaison, wo sie ja nur alle Spiele verloren haben, hatten sie zumindest 2 Punkte. Perpignan ist immer noch bei einem. Es ist ein knapper Negativrekord, aber es ist ein Negativrekord. Ja, bitte. Lyon wird man so nicht aufholen, aber es sind 21 Punkte hinter Lyon. Und also es fällt mir auch schwer, irgendwas anderes als schwarz zu sehen. Das ist traurig, aber es ist so. Und dann haben wir das wirklich spannende Mittelfeld mit, also es sind halt 10 Punkte, die den 2. und den 12. Platz trennen. Du hast diesen riesen Mittelblock, Lyon 22 Punkte, Clermont 23, Castres 24, Montpellier 24, Racing, Bayonne, La Rochelle 26, Bordeaux 28 und Toulon 29, fordern Paris mit 30 und selbst Toulouse hat nur 34 Punkte. Das ist ein richtig enges Mittelfeld und das funktioniert zumindest, dass wir dort eins der bis jetzt spannendsten Jahre der letzten Zeit hatten. Ist natürlich ein bisschen schade, dass der Abstiegskampf da so gar nicht mithalten kann. Aber auch dafür ist ja noch Zeit. Nicht, dass ich glaube, dass eins der anderen Teams nochmal mit reingezogen wird, aber zumindest muss ich doch hoffen, dass sich das Duell um den Relegationsplatz nochmal ein bisschen aufheizt. Alles andere wäre schon echt deprimierend. Zumindest in der National, wie gesagt, Pro de Deux hat nicht gespielt, aber in der dritten Liga haben wir einen spannenden Abstiegskampf, denn wie gesagt, ein Relegationsspiel gibt es nicht. Entsprechend geht es alles um den 12. Platz und die Teams nehmen sich weitestgehend nicht viel. Massilla hat 26-19 gegen Bourg-en-Bresse gewonnen. Massilla damit weiter auf Playoff-Kurs, 12 Spiele, also Halbzeit haben wir fast erreicht und dieser Playoff-Block hat sich schon gut abgesetzt, also die Top 6 hat einen guten Vorsprung auf Niort, also 5 Punkte Vorsprung auf Niort und 9 Punkte Vorsprung auf Bourg-en-Bresse. Ich glaube, da kann man schon sagen, dass sich die Top 6 schon abgesetzt hat, Nizza, Massy, Narbonne, Chambéry, Albi, Périgueux. Wenn sich da die Reihenfolge überraschend geändert hat, Nizza mittlerweile auf dem 6. Platz, die ja nur als haushohe Favoriten galten, haben jetzt aber tatsächlich schon wieder verloren und auch noch zu Hause gegen Albi 21-24, die damit auf dem 2. Tabellenplatz, punktgleich mit Périgueux auf dem 1. Tabellenplatz sind. Niort hat 32-21 gegen Suresnes gewonnen, Suresnes damit auf dem 12. Tabellenplatz Tim Menzel hat auf der 9 durchgespielt, auf der deutschen Seite, also auf der Junioren-Seite, aber aus deutscher Perspektive. Chambéry 23-18 gegen Rouen gewonnen. Rouen, die, ja, wir haben schon mal darüber gesprochen, ein Aufstieg budgetär relativ klar angestrebt haben. Also, hätte ich schon gesagt haben, also wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, müssen wir unser Budget echt drastisch kürzen. Sie sind Zehnter mit 11 Punkten Rückstand auf Nizza. Ich glaube, das können sie schon mal angehen. Ein komisches Jahr. Wir haben schon drüber gesprochen, aber es war ja eigentlich relativ absehbar, dass es mit einem sehr jungen Kader, und sie haben einen sehr jungen Kader, und mit Yannick Nyonga, einen Trainer, der in seine ersten, dann erste Cheftrainer ja überhaupt macht, schwer werden wird, um Aufstieg mitzuspielen. Aber gut, die Entscheidung. Das ist natürlich aus der Distanz immer ein bisschen schwer zu beurteilen. Sie werden das Selbstbewusstsein gehabt haben und den Anspruch gehabt haben, aber also weshalb erschließt sich mir nicht ganz. Sei es drum. Rennes hat 10-6 gegen Tarbes gewonnen und das muss ich Tarbes zumindest lassen. Ich lasse ihn ja nicht viel, ich lasse vor allem selten ein gutes Haar an ihnen, aber die Ausnahme muss ich mal machen. Sie haben fast alles verloren, also 10 Niederlagen aus 12 Spielen. Aber ja, wie gesagt, 10 Niederlagen aus 12 Spielen, 14 Punkte. Sie waren oft nah dran. Vielleicht macht es irgendwann nochmal Klick, aber sie waren oft nah dran und das muss man ihnen zumindest lassen. Sie schreiben sich nicht ab. Muss man ja auch mal positiv erwähnen. Ihr direkter Konkurrent oder ihre, naja, der direkte Konkurrent ist vielleicht Suresnes auf dem, ist nicht Abstiegsplatz, aber auf dem 13. Platz, Marcq-en-Barœul, also Lille, haben 20-9 verloren in Bourgoin, die ja auch unten im Abstiegskampf mit drinstecken. Aber jetzt so langsam anfangen, ein bisschen Distanz reinzubringen, 6 Punkte Vorsprung mit diesem Ergebnis. Périgueux haben das Topspiel gegen Narbonne mit 25-20 gewonnen. Fragt man sich ehrlicherweise auch, Rugbirama, die ihre 4 Spiele für die Live-Übertragung auswählen, ob man so ein Topspiel zwischen dem Erstplatzierten und dem neuen Erstplatzierten nicht das Spiel ist, das sie live übertragen. Die Logik muss ich nicht ganz nachvollziehen. Narbonne sorgt, hat jetzt die letzten Male immer selbst für den Livestream gesorgt, aber weshalb man da nicht, weshalb sie dort nicht übertragen werden, schließt sich mir nicht. Es war am Ende ein ja, schreckliches Wetter. Périgueux, ein entsprechend schreckliches Spiel, wenn wir auch ganz ehrlich sind. 25-20, wahrscheinlich auch mehr Punkte, als diese Partie verdient hätten. Aber gut, beschwert man sich nicht. Der Cap, der CA Périgueux oder der CA Périgourdin, damit jetzt Tabellenerster in der National 2, vielleicht angefangen mit dem deutschen Nationalspieler Mathieu Ducos. 20-17 hat Lannemezan gegen Aubenas gewonnen, gegen Aubenas Vals. Ducos hat auf der 13 durchgespielt. Sie sind damit erstmals von den Abstiegsplätzen runter, wobei man sagen muss, dass ihr Auswärtsspiel in La Seyne-sur-Mer, also eine Vorort von Toulon, dem Heimatverein von Gaël Ficou tatsächlich, noch aussteht. Das wurde witterungsbedingt abgesagt. Entsprechend kann sich da aber natürlich noch etwas ändern, weil La Seyne relativ knapp tatsächlich nur in Genf verloren haben, 35-34. Auch ein überraschend enges Spiel. Genf vielleicht mit das enttäuschende Team der Saison, wobei man auch sagen muss, dieser Pool 2 der 4. Liga ist relativ eng oben. Wir haben Rumilly, was ja auch ein Vorort von Genf ist oder ganz in der Nähe von Genf ist, die 4 Punkte vor ihnen sind, und Mâcon auf dem 2. Platz mit 35 Punkten. Und die erwarteten Top-Teams Genf die eine Sache. Aber Nîmes und Auch relativ traurig auf dem 7. und 8. Platz. Muss man auch mal festhalten. Meine selbst Florence, die nun der winzige Vorort von dem ohnehin schon nicht allzu großen Auch sind, haben einen nicht unerheblichen Vorsprung, haben das Derby auch gewonnen vor was waren es, 5.000, 6.000 Fans in Auch haben sie gewonnen, was also letzte Woche oder die Woche davor, was auch nicht unerheblich ist. Ansonsten in der Gruppe 1 ein wenig mehr wie erwartet, nicht ganz, aber ein bisschen mehr. Haben wir Anglet auf dem letzten Platz, das war erwartet. Morléans schlägt sich noch ganz gut. Nantes nicht allzu doll. Das mit die größte Überraschung aus meiner Perspektive, die ja administrativ recht gut aufgestellt sind, ein sehr professionelles Team sind, auch wenn sie nicht voll professionell spielen, aber sehr professionell aufgestellt sind und auch echt gute Zuschauerzahlen haben. Ist in Nantes nicht selbstverständlich, auch dass ja kein Rugby-Kernland, wenn man so sagen darf. Von daher, das ist mir noch etwas überraschend, dass sie so abgeschlagen sind. Die beiden Aufsteiger, nicht Aufsteiger, Drancy und Tiros, beide in den Playoff-Plätzen. Drancy, beziehungsweise Drancy-Saint-Denis. Mit wem spielen die denn nochmal in der Spielgemeinschaft? Haben mit irgendjemandem fusioniert. Und mir fällt nicht mehr ein, mit wem. ich meine Drancy Saint-Denis. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ja, zumindest mit 28 Punkten, aber oben mit drin. Und Tiros, was ja nun vor Ort von Dax ist, was ja auch. Da kommen wir wieder auf das zurück. Dax ist ja ohnehin schon ein kleiner Ort, 30.000 Einwohner oder noch weniger. Und Tiros ein kleiner Vorort davon. Auch oben mit drin. Dax hat 21.000 Einwohner. Der Gegentest, wie viel hat Tiros? Das können nicht, kann nicht so viel sein. Saint-Vincent de Tiros wäre jetzt die große Frage. Das sind ja auch Dinge, die kann man manchmal ja auch vorher mal nachgucken. Ja, 8.000 Einwohner. Aber dafür auf dem dritten Platz der vierten Liga. Orléans, aber die Aufstiegsfavoriten auf dem ersten Platz. Das wie erwartet. Erste Liga der Frauen. Ein sportlich sehr schönes Wochenende. Darin wir auch nächste Woche einmal noch drüber, denn das französische Nationalteam der Frauen hat ja auch einen neuen Cheftrainer. Den ehemaligen oder den jetzt dann ehemaligen von Bordeaux, der ja nun dreimal in Folge, viermal in Folge Meister geworden ist, ergibt schon Sinn. Aber das wirklich Schöne an diesem Wochenende war, dass wir jetzt kein siegloses Team in der ersten Liga mehr haben. Bobigny hat 20:12 gegen Grenoble gewonnen, hatten einen sehr undankbaren Auftakt mit drei Auswärtsspielen und dem einen Heimspiel gegen Toulouse. War natürlich ein bisschen undankbar, aber dann jetzt der verdiente erste Sieg 2012 gegen Grenoble. Und auch Tabellenletzte Lille haben ihren ersten Sieg geholt, 6:5 gegen Montpellier gewonnen. Und der Rest der Ergebnisse ehrlicherweise ein wenig wie erwartet. Toulouse 33:10 in Toulon gewonnen gegen die Aufsteigerinnen und die Meisterin aus Bordeaux 33:12 gegen Blagnac. Und die Spitzenreiterin aus Clermont-Romagnat mit 34:12 gegen Lyon. Das also alles wie erwartet. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann hoffentlich wieder in Vollbesetzung und mit einem spannenden Top-14-Wochenende unter den Rippen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Guckt viel Rugby. Und wir hören uns bis dahin. Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.